Sie doch nicht zu erwarten.
Über diese Ihre Antwort.
Sie sind doch Geschäftsführer.
Zwischenfallsabgeordneter.
Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Daniel Hellmann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Und heute, vor zwei Wochen, wir nehmen auf am 18. Juli, hat Großbritannien sein neues Unterhaus gewählt. Diese Wahl, der Wahlkampf und die Folgen dieser Wahl sind in Deutschland, auch vor dem Hintergrund der fast zeitgleich stattfindenden Wahlen in Frankreich, vielleicht etwas in der öffentlichen Wahrnehmung untergegangen. Und um dem entgegenzuwirken und diese durchaus bemerkenswerten Wahlen zu beleuchten, spreche ich heute mit Melanie Sully. Melanie Sully hat in Innsbruck und Wien gelehrt, ist Mitglied der Hansard Society, Mitglied am Royal Institute of International Affairs, Mitglied bei Chatham House London und Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Hallo, Frau Sully.
Ja, hallo.
Um das Ergebnis vielleicht schon mal vorwegzunehmen, die Labour Party hat historisch stark die Wahl vor zwei Wochen gewonnen und vor dem Hintergrund der Umfragewerte der vergleichbaren Partei der SPD in Deutschland mag das vielleicht für deutschsprachige Zuhörer, Zuhörerinnen überraschen. Daher wäre meine Einstiegsfrage, was waren die Themen im Wahlkampf und warum hat Labour diese Wahl so stark gewonnen?
Ich würde es umgekehrt sagen, dass die Konservativen das sehr stark verloren haben. Weil wenn man das Ergebnis anschaut, Labour hat nur 1% oder 1% knapp drüber gewonnen und die Konservativen minus 20%. Also es war eindeutig ein Verlust der konservativen Regierung und infolge der Mutti-Skandalen und drei Regierungschefs hintereinander nicht unbedingt überraschend. Und Sunak, der Premierminister damals, hat gewusst, dass er 20% in den Meinungsumfragen im Minus war, auch persönlich. Ich glaube, dass er vorgezogenen Wahlen ist ein bisschen übertrieben, weil wir hätten sowieso im Herbst Wahlen. Und er wahrscheinlich wollte vermeiden, dass über den Sommer die Krise und Krisen in Großbritannien sich verschlechtern würden und dann würde er noch mehr verlieren. Aber ich glaube, sehr viel in seinem Kabinett waren gegen dieses Timing von Wahl.
Sie haben das gerade eben am Eingang schon gesagt, dass es vielleicht weniger eine Wahlniederlage oder weniger ein Wahlgewinn der Labour Party war, sondern mehr eine Niederlage der Conservative Party. Dazu vielleicht zwei Fragen, nämlich zum einen, wie kann das sein, dass die Labour Party, trotzdem sie so wenig in Prozenten dazu gewonnen hat, jetzt nun im neuen Unterhaus trotzdem immerhin 63% der Mandate stellt, also deutlich die absolute Mehrheit hat. Und vielleicht zum Zweiten dann die Frage, warum hat die Conservative Party so stark verloren? Haben sie auf die falschen Themen im Wahlkampf gesetzt oder was waren die Gründe für diese Wahlniederlage?
Also natürlich, man muss zuerst verstehen, dass die Konservativen seit 14 Jahren in der Regierung waren. Und es gab eine Anti-Tory-Koalition von verschiedenen Gruppen. Einige haben Labour gewählt, einige haben überhaupt nicht gewählt, die sind zu Hause geblieben. Also das war ein Grund. Und es wäre ein fünfter Wahlsieg hintereinander, falls die Tories gewonnen hätten. Und das ist nie passiert. Also die Ausgangsposition für jeden Premierminister war nicht so rosig. Und dazu gekommen ist, dass die zwei sogenannten Großparteien nicht mobilisiert haben. Also die Wahlbeteiligung war minus 0,5%, also unter 60%. Und das heißt, dass die Begeisterung war nicht da, weder für Labour noch für den Konservativen. Es gab ein Plus unter den kleinen Parteien oder sogenannten kleinen Parteien, Liberaldemokraten zum Beispiel, die haben sehr gut gepunktet. Die Grünen haben nicht schlecht gemacht. Ein rechtspopulistischer Gruppe hat auch gut abgeschnitten. Und dann gab es verschiedene sogenannte Labour-nahe Gruppen, die sich verärgert haben über die Linie über in Gaza und der Krieg im Mittelosten. Also das gab verschiedene Tendenzen und Trends her.
Mhm. Und vielleicht, um da nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie funktioniert denn das Wahlsystem in Großbritannien? Also Sie haben das gerade eben kurz gesagt, die Labour Party hat gar nicht so viel an Stimmen hinzugewonnen, die Conservatives haben sehr stark verloren und insgesamt haben aber am stärksten eigentlich die kleineren Parteien hinzugewonnen. Nun ist es so, dass zum Beispiel die Liberal Democrats, also die liberale Partei, so ungefähr mit 11% der Stimmen, 12%, mit 12% der Stimmen, 11% der Mandate erhalten haben, also relativ proportional, aber zum Beispiel die Reformpartei, die Reform UK von Nigel Farage, also eine eher rechtspopulistische Partei, die hat 14,3% der Stimmen erhalten, aber unter 1% der Mandate. Können Sie vielleicht kurz einordnen, wie das zu verstehen und zu interpretieren ist?
Also das Wahlsystem, Mehrheitswahlsystem, ist so, dass wir 650 Wahlkreise haben. Es ist sehr einfach. Es gibt First Past the Post, Winner Takes All. Die Partei mit den meisten Stimmen schickt ein Abgeordneter ins Parlament. Und diese Verzerrung natürlich kann passieren bei verschiedenen Wahlen in Großbritannien. Es ist besonders krass diesmal. Ein Grund dafür ist diese Anti-Tory-Koalition. Das heißt, viele Leute waren bereit, vielleicht Liberal-Tories, zum ersten Mal ihre Stimme den Liberal-Demokraten zu geben. Andere Tories, die im rechten Flügel zu Hause sind, waren genauso enttäuscht von ihrer Partei und dann sind gewandert zu Reform. Rechtspopulisten. Und dazu gekommen ist, dass natürlich dieses Wahlsystem bekannt ist in Großbritannien. Man weiß, wie es funktioniert und die Parteien wissen, wie es funktioniert. Daher, die Liberaldemokraten haben ihre Energie und Kraft nicht in Wahlkreisen, wo sie überhaupt keine Chance gehabt haben. Sie haben die Target Seats und sie haben sehr effizient in diesen Seats Mandaten und Wahlkreisen, also ihre Leute und Wahlkampf gemacht. Das heißt dann, dass sie sehr gut abgeschnitten haben. Sie haben auch einen Spaßwahlkampf geführt mit dem Obmann. Und es hat funktioniert. Und Farage und Reform haben genauso gut gewusst, dass dieses System funktioniert und die haben gehofft, dass sie einige Mandaten bekommen würden. Das haben sie geschafft. Aber es war nicht das Ziel, viele Mandate zu bekommen diesmal im Unterhaus. Das klingt ein bisschen pervers. Aber das Ziel war, so viele Stimmen wegzunehmen von den Tories. Die haben gedacht, die haben Brexit verraten und den zweiten Platz zu bekommen. Mit dem Ziel nächstes Mal, 2029 vermutlich, dass sie dann die Tories mehr oder weniger überholen können. Sehr ehrgeizig als Ziel, aber das haben sie geschafft, weil in 100 Wahlkreisen, hauptsächlich in Nord- und Mittelengland, haben sie tatsächlich den zweiten Platz bekommen.
Mhm. Und Sie haben gerade eben schon einiges zur Reform UK Party gesagt. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass man die Partei früher als UKIP gekannt hat, also die UK Independence Party. Können Sie vielleicht kurz einordnen, wie die Reform UK Party politisch zu verorten ist? Denn sie ist ja immerhin insgesamt von den Stimmen her gesehen, nicht von den Mandaten her gesehen, aber von den Stimmen her gesehen, die drittstärkste Partei noch vor den Liberaldemokraten geworden.
Ja, und das ist natürlich eine gute Position für Nigel Farage. UKIP war also eine One-Issue-Partei im Grunde genommen, genauso wie der Nachfolger Brexit-Partei. Das Ziel war heraus aus der EU, das ist vollzogen. Und dann Farage hat sich verabschiedet in die USA, also der Trump-Fan hat auch seit 10 Jahren Trump und Wahlveranstaltungen dort studiert, wie er Leute mobilisiert, wie er Leute begeistert. Und diese Reformpartei wurde 2019 gegründet, hat keine andere Wurzeln in Großbritannien. Eine Ursache dafür war, es war ein Anti-Lockdown-Protestbewegung. Hat sich dann herauskristallisiert, ein bisschen mehr, war Brexit in den Augen von Nigel Farage wurde nicht vollzogen. Die sind nur außerhalb der EU und dann ist nichts passiert. Er hat das anders vorgestellt als eine Anti-System, Anti-Westminster, Anti-London-Bewegung. Und so er war enttäuscht und hat diese Gruppe gegründet. Und dann, die haben aus Issues so typische Rechtspopulisten, die auch anti-muslimische, anti-jüdische Elemente auch dabei haben. Einige Kandidaten hat Farage hinausschmeißen müssen, wegen antisemitischer und sexistischer Bemerkungen. Und dann, sie sind auch für kleinere Staat und dass Leute arbeiten und dass die Arbeit zahlt. Und sie haben ein Bauprogramm präsentiert, die kein Bauprogramm ist, sondern ein Vertrag mit dem Volk. Das heißt, sie reden von einer Volksarmee, die sie schon aufgebaut haben, und in Zukunft eine Volksregierung und Volkspremierminister. Und das ist der Ziel, diese Kontakte mit dem Volk oder Wähler wiederherzustellen, weil sie sehen, dass die Eliten überhaupt nichts verstehen von arbeitenden Menschen. Und daher, das ist dann ein Programm, die sie präsentiert haben. Auch dabei war natürlich Rache. Rache gegenüber den Tories. Und auch gegen einige UKIP-Politiker früher, die nicht so hart sind in der Migrationsfrage. Aber Hauptthema von dieser Partei ist Stopp die Immigration.
Also klassische rechtspopulistische Themen. Jetzt ist natürlich, das haben Sie auch gerade eben schon, oder wir haben das schon mehrfach jetzt in dieser Folge gesagt, aber die Conservatives haben diese Wahl massiv verloren. Gab es denn schon erste Reaktionen der Partei, wie man auf diese Wahl reagiert, beziehungsweise wie man sich strategisch für die Zukunft aufstellen wird?
Ja, es gibt viele Reaktionen, natürlich ein Postmortem. Also man muss sagen, dass viele Politiker in der Partei, die Sunak ersetzen wollten, die sind nicht wieder gewählt. Also sie sind nicht mehr im Parlament. Und die also Zentralbüro der konservativen Partei hat sehr streng die Kandidatenliste kontrolliert vor der Wahl. Und viele konservative Abgeordnete sind eher in der Mitte einzuordnen oder pro Sunak. Aber es ist völlig klar, er kann nicht bleiben und das hat er schon bekannt gegeben. Das Problem ist, dass es nicht eine Frage, ja, wir haben eine neue Partei, ob man dann das Problem ist gelöst. Also das ist schon klar, das geht nicht mehr. Die haben gravierende Defizit in der Organisation, auch in Programm oder Position im politischen Spektrum. So sollten sie jetzt so rechts gehen, um Farage, rechtspopulistische Partei, zu überholen? Oder sollen sie diese Position Politik in der Mitte wieder zurückholen, die offenbar Labour für sich in Anspruch genommen hat? Also organisatorisch, Programm, inhaltlich und auch natürlich der Partei, Obmann. Aber es war klar, auch bei den Lokalwahlen im Mai, dass die Organisation nicht funktioniert hat. Die Mitglieder waren deprimiert. Und das ist auch noch ein Problem. Es gibt nur 140.000 Mitglieder. Und die sind rechts einzuordnen von der parlamentarischen Partei. Und die Wähler, die kommen und gehen. Die haben keine politische Heimat. Also die Volatility ist sehr groß jetzt in Großbritannien. Also sie wissen nicht wirklich, wohin sie gehen sollen, um wieder zurückgekommen als Großpartei.
Wir haben jetzt viel über die Parteien bei der Wahl und ihr Abschneiden gesprochen. Jetzt wäre aber natürlich nochmal auf den eigentlichen Wahlgewinner zu schauen, nämlich auf die Labour Party. Was hat denn die Labour Party jetzt gestern, wie gesagt, wir nehmen am 18. Juli auf, gab es die Regierungserklärung. Was hat die Labour Party konkret jetzt für die nächsten Jahre als Programm vorgelegt?
Ja, das war die Thronrede. Starmer hat sehr schnell reagiert nach der Wahl, ein Kabinett gebildet. Und er will eine neue Art von Politik haben. Er will als Diener des Volkes sein und nicht wie die Selbstgefälligkeit, wie er das sieht von den Tories. Mehr oder weniger gestern die Thronrede war Punkt für Punkt, was schon im Wahlprogramm war. Und das war sehr vage und die Details haben wir auch nicht. Aber es ist klar, er will eine Dezentralisierung einführen im Lande, mehr Macht für Bürgermeister und für die Regionen. Die sollen mehr Aufgaben übernehmen in Verkehrswesen etc. Diese sind hauptsächlich Labour. Bürgermeister, also hier hat er wirklich kein großes Problem. Und das heißt natürlich, dass sie mehr für finanzielle Verantwortung haben und nicht die Zentralregierung. Er will auch eine Grenzschutz gründen, um die Migration einzudämmen, die über den Ärmelkanal kommt. Also das war auch drinnen. Eine Reform des Oberhauses, wo dieser Thronrede gehalten wurde. Lords, die über 80 Jahre alt sind, sollen ja verschwinden. House of Lords hat fast 800 Mitglieder, das ist schon sehr viel für eine zweite Kammer. Und mit dieser Reform 200 würden automatisch ausscheiden. Und dann will eine kleine Verstaatlichung. Das ist nicht wirklich eine sozialistische Politik, sondern eine Verstaatlichung der Bahn. Die Bahn bekanntlich in Großbritannien funktioniert überhaupt nicht. Also fast jeder ist dafür, dass irgendwas hier passiert. Und wenn die Verträge auslaufen, dann will es verstaatlicht werden. Alles für Spitäler, Schulen, mehr Polizei, Reform der Gefängnisse, alle diese Dinge brauchen bekanntlich Geld. Die neue Finanzministerin, erste in Großbritannien, hat gesagt, das wird nicht so schnell kommen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, ausländische Investoren etc. Aber die Hoffnung von Labour ist, dass jetzt diese politische Stabilität wird wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand einführen. Und vorher, wir haben unter den Tories keine politische Stabilität und vielleicht das hat dann schon Investoren abgeschreckt.
Wunderbar, Frau Sully. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank, dass Sie ein Licht auf Großbritannien, die Wahlen in Großbritannien gelegt haben. Eine Wahl, bei der nicht so sehr oder vielleicht auch die Sozialdemokraten, die Labour Party gewonnen hat, aber noch mehr die Conservatives verloren haben. Und vielen Dank, dass Sie uns einige Einsichten in diese vielleicht doch in der deutschen Öffentlichkeit teilweise untergegangene Wahl gegeben haben. Vielen Dank.
Danke auch.